Tohu Wabohu, Schwammers, Thürer, Reaktionsraum, Klatschmond, Papperlapapp, Brudergessner. Was alle diese Begriffe gemeinsam haben, ist, dass es Namen von freien Theatern in Thüringen sind. Außerdem sind sie gemeinsam mit vielen weiteren verwandten Einrichtungen Mitglied im Thüringer Theaterverband. Ende 2014 hat dieser Verband ein Papier veröffentlicht unter dem Titel »Report Freie Theaterszene Thüringen«. Das Werk umfasst 48 Seiten, ist im Internet kostenlos einzusehen und enthält einiges an Statistiken und Forderungen, über die man vielleicht mal reden sollte. Um das zu tun, habe ich mir den Geschäftsführer des Thüringer Theaterverbandes Matthias Bayer eingeladen und ich begrüße ihn nun bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich würde eigentlich noch nicht gleich mit dem Report anfangen, sondern erstmal ganz allgemein wissen wollen, was der Thüringer Theaterverband denn ist.
Ja, der Thüringer Theaterverband ist ein Dachverband und zwar für die freie Theaterszene in Thüringen. Und die Besonderheit für Thüringen ist dabei, dass bei uns sowohl die Amateurtheater wie auch die freien professionellen Theater in einer Landesvertretung vereinigt sind. Damit sind wir bundesweit eine Ausnahme. Es gibt eigentlich nur in Sachsen-Anhalt einen Landesverband ähnlicher Struktur.
Mhm. Womit hat das zu tun, dass es zu dieser Ausnahmeposition kommt? Gibt es da irgendwas, was Thüringen dafür prädestiniert?
Das ist einfach eine Größenfrage.
Okay.
Mhm. Thüringen ist halt klein, es macht keinen Sinn, das sozusagen zu partitionieren.
Beim Lesen des Reports hat mich hin und wieder das Gefühl beschlichen, dass der Thüringer Theaterverband zwar auch immer mal im Vergleich mit großen und institutionellen Theatern und Theaterhäusern in Thüringen anstellt, aber sich im Grunde dabei auch immer von diesen Häusern deutlich abzugrenzen versucht. Und teilweise wirkte das so, als wären das zwei ganz verschiedene Strömungen, zwei ganz unterschiedliche Philosophien und Herangehensweisen, wobei das Grundthema ihnen ja eigentlich beiden gemeinsam sein sollte, nämlich Theater. Wie ist denn das Verhältnis von freien und institutionellen Theatern? Ist das eine friedliche Koexistenz oder schaut da einer immer zu dem anderen hinauf oder gibt es da auch konkrete Reibungs- und Kritikpunkte, die man sich gegenseitig immer mal wieder in den Kopf wirft?
Also historisch gibt es natürlich gewisse Reibungs- und Konfliktpunkte. Also die freie Szene hat ja eine gewisse Geschichte und hat sich ja gebildet, auch in gewisser Weise als Gegenpol zu eher hierarchisch und institutionellen Einrichtungen. Nichtsdestotrotz besteht da, ich würde sogar sagen, mehr als eine friedliche Koexistenz zwischen institutionellen Theatern und freien Gruppen heutzutage. Es werden eher Kooperation, Zusammenarbeit und Wechselwirkung großgeschrieben.
Mhm. Und dann gab es noch eine Unterscheidung, die im Report immer mal wieder getroffen wurde, und zwar in freie Theatergruppen und professionelle freie Theatergruppen. Ab wann gilt man denn als professionell in der freien Theaterszene?
Also maßgeblich gibt es dafür zwei Kriterien. Das eine wäre natürlich das professionelle Einkommen, was man daraus bezieht, und natürlich die andere Ebene ist die Profession im Sinne des beruflichen Abschlusses. Und wir vertreten, wie gesagt, beide Gruppen und eben auch viele Mischformen. Das ist vielleicht auch sehr speziell in Thüringen. Es gibt ganz klar freie Ensembles, freie Gruppen, die als Theaterschaffende sich an einer Schauspielschule oder Regieschule ihren Abschluss bereiteten und jetzt als freie Gruppen agieren. Es gibt Amateurtheater, also Gruppen, die oder eigentlich auch Einrichtungen, die mit Amateuren spielen, aber professionelle Leitungsebenen haben. Das beste Beispiel gibt's hier in der Stadt mit der Schotte. Und dann gibt es auch noch das richtig klassische Amateurtheater im Sinne von Laientheater. Also da, die kaufen sich vielleicht mal einen Regisseur ein und ansonsten läuft dort alles sozusagen auf dem Level des Liebhabertheaters.
Gut, dann kommen wir jetzt mal wirklich auch inhaltlich zum Report. Sie nennen den Report in der Einleitung eine Evaluation, ein Positions- und Arbeitspapier, und ich habe mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass sie 2011 schon mal ein Positionspapier hatten Und dort wurde dem Kultusministerium vorgeschlagen, ein sogenanntes Technikerprogramm zu finanzieren. Was genau war das denn für ein Programm?
Technikerprogramm bedeutet, dass wir für unsere Einrichtungen, also es gibt ja feste, in gewisser Weise auch institutionalisierte Einrichtungen in der freien Szene, die haben halt nur freie Träger, sind natürlich auf einem ganz anderen Größenlevel. Wie gesagt, bestes Beispiel hier für die Schotte. Und die brauchen natürlich für ihren Spielbetrieb, den sie betreiben, auch technisches Personal. Und es gibt bisher dafür im Grunde keine Förderstruktur. Es gibt in Thüringen, das ist sehr exemplarisch und herausstellenswert, dieses Projektmanagerprogramm. Und es gibt dieses Programm für jugendkulturelle Mitarbeiter. Damit können viele unserer Einrichtungen sich sozusagen eine Leitungsfunktion, also einen Geschäftsführer in den Bühnen finanzieren, beziehungsweise Theaterpädagogen mit anstellen, die dann die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen leisten. Aber die Techniker, das ist so ein großer Knackpunkt, müssen dann in der Regel aus Eigenmitteln oder aus anderen Quellen irgendwie finanziert werden. Es gibt dafür eben keine wirkliche Struktur. Wir sind aber jetzt schon über die Jahre da mit dem Ministerium in Verhandlungen und es gibt Lösungsansätze, sagen wir mal, dafür. Und wir hoffen, dass wir das auch noch so weit fortsetzen können, dass es dann vielleicht irgendwann wirklich in einem Technikerprogramm endet.
Also das Positionspapier von damals ist anscheinend noch nicht so richtig angekommen, höre ich daraus. Weil das Kultusministerium hat damals in Reaktion auf dieses Positionspapier angekündigt, dass man es in die Überlegungen zum Thüringer Kulturkonzept würde mit einfließen lassen. Lässt sich das schon irgendwie, hat sich das schon irgendwie niedergeschlagen?
Es ist wie immer, man muss in der kulturpolitischen Arbeit, und das ist es ja letztendlich, immer mal dickere Bretter bohren. Das heißt, 2 Jahre sind da immer noch nicht der Punkt, um vielleicht da oder die Zeit, um dort zu sein, wo man gerne sein möchte. Nichtsdestotrotz gibt es viele Punkte auch unseres letzten Positionspapieres, die Einfluss auch auf das Kulturkonzept genommen haben. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unserer Forderungen und Positionen und noch nicht mit allem zufrieden. Aber wir haben tatsächlich das Gefühl, da offene, also A, wir treffen auf offene Ohren, das muss man klipp und klar sagen, und wir haben das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg, dass sich die Strukturen für die freie Szene in Thüringen verbessern.
Der Report ist durchzogen von Statistiken, das heißt, ein großer Teil ist sehr Zahlen-, Daten- und faktenlastig, auch wenn ich dazu sagen muss, dass das grafisch sehr oft sehr kreativ und trotzdem anschaulich dargestellt ist. Wir können jetzt nicht jede Prozentzahl einzeln durchsprechen, aber vielleicht können wir die Ergebnisse ein bisschen zusammenfassen. Beispielsweise steigt die Zahl der Ehrenamtlichen, während die Zahl der Hauptamtlichen und deren Einkommen sinkt, und währenddessen scheinen aber beide Seiten so langsam aber sicher an den Rand ihrer Möglichkeiten zu kommen. Stichwort Selbstausbeutung. Wie hängt denn das alles zusammen?
Ja, das ist natürlich ein Trend, der viel mit den inneren Strukturen der Einrichtung zu tun hat. Also das Ehrenamt ist natürlich wieder ein Part, der insbesondere in den Amateurtheatern eine wesentliche Grundlage ihrer Arbeit ist. Also die klassischen Amateurtheater arbeiten rein ehrenamtlich und das ist auch in Ordnung und die haben damit in der Regel auch kein Problem. Schwieriger wird es für Einrichtungen wie eben ein Stellwerk in Weimar oder ein Theater am Markt in Eisenach oder eben auch eine Schotte in Erfurt, die in so einer Mischform agieren. Das heißt, sie haben einen gewissen Pool an hauptamtlichen Mitarbeitern, leisten aber als Verein noch ganz, ganz, ganz viel zusätzlich ehrenamtlich. Und es gibt da so einen Trend der Verschiebung. Also es wird immer mehr auf das Ehrenamt geschoben, was natürlich einfach was damit zu tun hat, dass die Finanzierung immer knapper wird und die Mittel einfach nicht da sind, hauptamtliches Personal im erforderlichen Umfang zu finanzieren, und dadurch gibt es diese Verschiebung aufs Ehrenamt, und das hat eben auch diese Erfassung so ein bisschen deutlich gemacht, dass das alarmierende Auswüchse annimmt, dass man also so einen Trend vermerken muss, dass das Ehrenamt so ein bisschen missbraucht wird. Es wird ja immer hochgehalten in kulturpolitischen Reden, wird das Ehrenamt ja immer dick unterstrichen. Aber es führt aktuell dazu, dass es ein wenig so das Pflästerchen oder der Notkoffer für all das wird, was man eben nicht mehr finanzieren kann.
Aber die Finanzierung, die da ist, die scheint ja irgendwie auch nicht ausreichend zu sein. Also ich habe öfter mal das Wort Altersarmut gelesen. Wie kommt das denn da ins Spiel?
Na, das hängt damit zusammen, wir erfassen natürlich auch mal so das Durchschnittseinkommen der hauptamtlich in diesen Bühnen Angestellten. Das ist eine überschaubare Zahl. Wir hatten 2012 insgesamt 85 hauptamtliche Angestellte in diesen Bühnen und Einrichtungen. Und das Durchschnittseinkommen, das kann man ja klar sagen, liegt unter 2000 Euro im Monat. Und wenn man das mal mit einem Rentenrechner nachrechnen lässt, wie sich das selbst mit Inflationsausgleich am Ende entwickelt, stößt man dann eben, wenn das bei solchen Einkommen bliebe für diese Angestellten, irgendwann auf eine Rentenlücke. Also die haben alle, wenn die nicht irgendwann nochmal deutlich mehr Geld an irgendeiner Stelle verdienen, ein Rentenproblem, diese Mitarbeiter.
Das hört sich nach einem ziemlich großen Haufen an Problemen an, die alle auch noch irgendwie unglücklich miteinander verzahnt und verkettet sind. Sind das Probleme, mit denen die freie Theaterszene schon immer zu kämpfen hatte, oder spitzt sich da was zu?
Also die freie Theaterszene hat natürlich schon immer, sag ich jetzt mal, sich dadurch ausgezeichnet, dass sie mit weniger ausgekommen ist, um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Natürlich liegt das an den Strukturen, das und auch in der Arbeitsweise, dass hier in gewisser Weise, ich sag mal, wirtschaftlicher in Anführungsstrichen oder anders gewirtschaftet werden kann. Das ist schön. Dadurch ist natürlich auch der finanzielle Bedarf im Vergleich zu einem großen institutionellen Haus geringer, aber es führt eben latent dazu, dass dieses Wissen dazu führt, dass die Mittel noch weniger werden, latent. Das ist zwar nicht tatsächlich so, das muss ich auch nochmal dazu sagen, also die Mittel stagnieren eher. Also es ist nicht so, dass die Mittel abnehmen, aber sie stagnieren. Und bei den gleichzeitig bestehenden Aufwüchsen, was die Veranstaltungszahlen angeht, was die besonderen Leistungen, Angebote angeht, die insbesondere in Richtung kultureller Bildung und Teilhabeangebote für Kinder und Jugendliche gehen. Dieses Pensum nimmt immer mehr zu in den Einrichtungen. Das wird auch von ihnen erwartet. Aber es fehlt sozusagen an der Gegenfinanzierung dafür. Also es kommt, wird immer mehr Leistung erwartet, aber das Geld bleibt das gleiche. Und das führt letztlich zu demselben Problem. Es ist also, das Geld wird faktisch dadurch weniger.
Und jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie kommt man da wieder raus aus dem Schlamassel? Haben Sie da Ideen?
Ja, letztlich läuft es viel wieder auf den üblichen Punkt. Natürlich brauchen wir eine stabile Finanzierung und wir brauchen eine angemessene Finanzierung. Wir reden also nicht um den heißen Preis, sondern letztlich doch wieder vom Geld. Und natürlich muss auch die freie Szene angemessen finanziert werden. Und nachdem, wie sich dieser Report aktuell darstellt, ist es zumindest in Teilen einfach nicht der Fall. Und hier haben wir einfach noch Verhandlungsgeschick zu zeigen, um aus Landesmitteln da Aushilfe oder ja Verbesserungen zu erreichen. Und natürlich nicht zu vergessen die Partner, nämlich die Kommunen. Und das ist eigentlich auch der größere und schwieriger Part, weil die Kommunen nun mal, das wissen wir alle, aktuell eher ihre Ausgaben im freiwilligen Bereich, und Kultur ist nun mal nach wie vor ein freiwilliger Bereich, zurückfahren. Also das heißt, das akute Problem besteht auch oft auf Seiten der Kommunen und damit dann für die Einrichtungen, die sich in den jeweiligen Kommunen befinden.
Gegen Ende des Reports werden einige Thesen diskutiert, und gleich in der ersten These heißt es, dass die Förderprogramme von Europa, Bund und Ländern zwar irgendwie gut gemeint zu sein scheinen, aber allein durch ihre zeitliche Befristung eigentlich die mit ihnen versprochene Nachhaltigkeit gar nicht mehr mit sich bringen. Haben Sie eine Idee, was wirklich nachhaltige Konzepte zur Förderung der freien Theaterszene wären?
Naja, man müsste halt diese ganzen Förderstrukturen, Bund, Europa, Länder einfach mal, glaube ich, ganzheitlich prüfen und schauen, was da auch letztlich für Mittel zur Verfügung stehen und dann tatsächlich darüber nachdenken, ob man diese Mittel nicht wieder in jede neue, ich sag mal, nicht in jeden neuen Begriff. Aktuell ist ja kulturelle Bildung der Begriff, mit dem man sozusagen permanent konfrontiert wird und jedes Programm möchte diese besonders fördern. Also wir haben ja da zum Beispiel dieses Bundesprogramm Bündnisse für Bildung. Und es wäre halt sinnvoll, nach so einem, ja, so einer Prüfung einfach mal zu schauen, ob man es nicht ermöglichen kann, statt immer wieder neue Strukturen aufzubauen, weil diese Programme oft dazu führen, dass sich Neues bildet, was ja erstmal nicht zu verneinen ist, aber das Vorhandene wird dabei nicht genutzt. Also es wäre manchmal wesentlich nachhaltiger, vorhandene Strukturen zu fördern, denn neue aufzubauen. Also es wird oft übersehen, dass das, was da gesucht und gewünscht wird, einfach schon in gewissen Einrichtungen, und da denke ich gerade an die Soziokultur und eben auch die freie Kultur- und Theaterszene, dass da gerade in Hinsicht kultureller Bildung zum Beispiel so viel schon geleistet wird, dass man, wenn man dort die Gelder entsprechend platziert, glaube ich, viel mehr erreichen würde als mit jedem neuen Programm.
In These 14 berichten Sie, wie der bürokratische Aufwand immer mehr zum Problem wird und fordern die Entwicklung vereinfachter Antrags- und Abrechnungsverfahren auf allen Förderebenen. An welchen Stelle ließe sich dieses Problem denn konkret reduzieren?
Na, ein ganz gutes Beispiel ist einfach, eine Finanzierung sieht ja in klassischer Weise, eines Projektes zum Beispiel, sieht ja in klassischer Weise so aus, dass ich mir eine Art Mischfinanzierung zusammenstelle als freier Träger. Also das heißt, ich klopfe ja nicht nur an eine Türe, sondern ich klopfe ja in der Regel an 4, 5, 6 verschiedene Türen, die dann gemeinsam mein Projekt, was ich dann natürlich immer noch mit Eigenmitteln oder Einnahmen untersetze, finanzieren. Das heißt, ich habe in der Regel 2, 3, 4 Förderer eines Projektes, die gemeinsam dieses Projekt unterstützen. Das ist dann in Thüringen in der Regel das Kultusministerium, die Kommune, dann kommt vielleicht noch eine Stiftung dazu und ich habe, wenn ich vielleicht noch einen lokalen Partner. Und ich muss als Antragsteller nicht nur jedem diesen Antrag stellen, sondern es jedem gegenüber abrechnen, einschließlich aller Belege etc. pp. Das ist ein gewaltiger Aufwand und es wäre natürlich eine simple Vereinfachung, wenn man sagen würde, wir rechnen nur noch nach Beleglisten ab. Das ist gerade im Ministerium zum Beispiel aktuell möglich. Und ich rechne aber auch im Grunde nur noch einem gegenüber ab, der für alle anderen mitprüft. Das ist würde sowohl die Verwaltung extrem vereinfachen, wie eben auch das Verfahren für die Antragsteller.
Wie viel von diesen Förderungen und Forderungen und Lösungsvorschlägen, die Sie da haben, sind eigentlich nach Ihrer Meinung realistisch, also tatsächlich politisch und wirtschaftlich in der aktuellen, in der momentanen Situation umsetzbar, und wie viel davon ist eigentlich nicht mehr als ein frommer Wunsch?
Also ich glaube, wir haben unsere Vorstellung in diesem Antrag eigentlich so formuliert, dass da nichts dabei ist, was wir jetzt persönlich als Utopie sehen würden. Also ich würde jetzt sagen, von dem, was wir jetzt hier als Position formulieren, ist erstmal prinzipiell alles, wenn der entsprechende politische Wille besteht, durchsetzbar.
Ich stoße mich immer so ein bisschen an diesem Punkt, mit dem man will hauptsächlich auf Geld hinaus, wenn man sozusagen, ich nenne es jetzt mal so, Lobbyarbeit betreibt für jedwede Szene auch immer, ob es jetzt die freie Theaterszene ist oder sonst was. Könnte man nicht eigentlich auch irgendwie versuchen, generell gesellschaftlich, kulturell irgendwie einzugreifen und schon in den Punkten, in den Schritten, die davor passiert sind, irgendwie was zu verändern, um überhaupt, ich sag mal, eine größere Wertschätzung und eine größere Aufmerksamkeit generell zu erzeugen, anstatt nur auf das Geld hinaus zu wollen?
Also die Wertschätzung spiegelt sich in meinen Augen zum Beispiel auch in diesen Zahlen. Also wir haben, glaube ich, kein Wahrnehmungsproblem. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit, was unser Publikum angeht. Weil die Publikumszahlen wachsen, die Rezipientenzahlen wachsen, die Nutzerzahlen der Angebote wachsen. Also hier ist überall ja beinahe schon marktwirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen. Wir haben sicher ein Problem, was die Wahrnehmung hier und da in Presse und Rundfunk betrifft, weil, ich sag mal, das Feuilleton dann eher über größere Inszenierungen, denn die Inszenierung unserer Einrichtung berichtet. Das ist natürlich ein Wunsch, aber den können wir in dem Sinne zwar äußern, aber wenig politisch formulieren, weil die Presse ist frei, so wie wir auch. Und wir können da auch immer nur wieder arbeiten, dass wir wahrgenommen werden und uns bemühen. In der Kulturpolitik, denke ich, haben wir auch mittlerweile so einen Stand, dass ich sage, wir werden schon wahrgenommen. Aber wir haben natürlich in gewisser Weise berechtigt, nicht nur in gewisser, sondern in jeder Weise berechtigte Konkurrenten sozusagen auch auf mit anderen Interessen. Also Thüringen hat nun mal das große Plus, aber eben auch den großen Nachteil, dass wir eine derartig vielfältige kulturelle Landschaft haben, dass es da ganz viele Protagonisten gibt, die berechtigte Ansprüche auf kulturelle Förderung stellen. Und ja, man muss es so sagen, irgendwo wird es, wenn da nicht grundsätzlich kulturpolitisch etwas gelingt, wo ich auch keine Lösung habe, vielleicht auch irgendwann zu stärkeren Verteilungskämpfen kommen. Wir wissen es nicht.
Der Report ist im November 2014 erschienen, ist seitdem auch öffentlich zugänglich, aber ich habe trotzdem bis vor kurzem gar nichts davon mitbekommen. Sie haben mir vorhin, bevor wir die Mikrofone angeschaltet haben, gesagt, dass Sie immer noch dabei sind, die Reports, wenn das die Mehrzahl davon ist, zu verteilen. Haben Sie eigentlich schon versucht, direkt Medien damit anzusprechen oder Verwaltung oder Politik? Und wenn ja, wie waren da bisher die Rückmeldungen?
Ja, also wir sind quasi über den Jahreswechsel mit diesem Report an die zum Beispiel kulturpolitischen Sprecher des Landes, an Gemeinde- und Städtebund, an die jeweilig zuständigen Ministerien herangetreten und haben natürlich Gesprächsersuchen gestellt. Es gab auch schon ein erstes Arbeitsgespräch mit der Staatskanzlei, also mit der Arbeitsebene der Abteilung Kultur. Und wir sind guter Dinge, dass wir auch in Kürze mit dem Herrn Hoff oder der Frau Winter ins Gespräch kommen werden. An allen anderen.
Vielleicht nochmal kurz sagen, weil ich weiß es jetzt tatsächlich gerade nicht, wer ist Herr Hoff und wer ist Frau Winter?
Ja, Herr Hoff ist der sozusagen Kultusminister der jetzige und Frau Winter ist die Staatssekretärin im Abteilung Kultur.
Mhm. Okay. Jetzt habe ich Sie rausgebracht.
Das genau, jetzt muss ich den Faden wieder aufgreifen.
Sie waren gerade dabei zu schildern, wie Sie damit an die Politik
genau.
Und andere Ebenen herantreten.
So und auf andere Ebene, sprich kulturpolitische Sprecher des Landtages oder Städtetag, da warten wir aktuell auch noch auf Rückmeldungen. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der ganzen Regierungsbildung, Jahreswechsel, da jetzt noch ein bisschen was liegen geblieben ist. Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir jetzt am Anfang des Jahres noch mit all diesen Trägern auch in die Gespräche treten und im Ergebnis dessen werden wir natürlich dann auch nochmal durchaus eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit machen und die Ergebnisse dieser Gespräche natürlich auch in irgendeiner Weise kommentieren und reflektieren.
Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, mich mit Statistiken zu befassen, die eigentlich nur abbilden, wie die Situation vor ein paar Jahren war oder vor kurzem war, auch wenn das natürlich irgendwie auch das Wesen von Statistik ist. Deswegen schiebe ich hier aber trotzdem nochmal die Frage hinterher, wie die Situation aktuell ist. Von der Schotte zum Beispiel konnte man ja gerade lesen, dass ihr die Haushaltssperre in Erfurt arg zusetzt. Wie sieht das denn gerade in anderen Städten und Gemeinden aus?
Ähnlich. Also letztlich wiederholt sich dieses Problem jährlich. Also und das ist auch ein fundamentales Problem, was wir haben. Und das, wie gesagt, es ist tatsächlich etwas, was insbesondere auf kommunaler Ebene, aber eben auch auf der Ebene des Landes uns zu schaffen macht. Das sind immer diese die verspäteten Haushaltsbeschlüsse, die ja quasi erst in dem Jahr stattfinden, in dem ja die Gelder eigentlich schon ausgereicht werden müssen. Das heißt, in der Regel bedeutet das rein faktisch, dass das erste und manchmal sogar das zweite Quartal des Jahres aus Rücklagen, die man sich wo auch immer her gebildet haben muss, bestritten werden müssen, damit man überhaupt über das Jahr kommen kann, weil man die Fördermittel, die zugesagten Fördermittel, eben für dieses laufende Jahr noch gar nicht bekommt. Und da ist ja halt dieses Grundproblem der jährlichen Bewilligung, was wir haben. Das funktioniert für tatsächliche Projekte, die können damit klar kommen, aber so eine Einrichtung wie eine Schotte oder eben auch ein Theater am Markt oder das Stellwerk in Weimar, die können so eben nicht arbeiten. Die haben einen laufenden Spielbetrieb, die haben ja eine Spielstätte, die muss betrieben werden, die haben Personalkosten. Und für die wird das Problem von Jahr zu Jahr stärker. Und insofern ist die aktuelle Situation problematisch, um das sanft auszudrücken.
Im Report steht, dass es im Norden Thüringens weniger freie Theater gibt als im Süden. Und im gleichen Atemzug wird dann auch geschrieben, dass der Report dafür keine Begründung liefern kann. Deswegen werde ich jetzt nicht fragen, warum ist das so? Aber als ich das gelesen habe, ist mir eine andere Frage eingefallen, und zwar diese. Wenn dort Leute wären im Norden von Thüringen, oder eigentlich ist es auch egal, wo sie wären, die Lust hätten, ein freies Theater ins Leben zu rufen, mit welchen Argumenten würden sie ihnen zu- oder abraten?
Also ich würde Ihnen in jedem Fall zuraten, weil also grundsätzlich die Theaterarbeit und dafür sprechen ja die vielen Laientheater, die wir in Thüringen haben, eine enorme Bereicherung sind. Also für die Akteure selbst, weil man sich sozusagen selber kulturell bildet, permanent. Weil es ein wunderbares Medium ist. Also das Theater ist ja aus meiner Sicht so die Schnittmenge fast jeglicher Kunstform, die wir haben. Ja, da spielt Literatur eine Rolle, da spielt auch bildende Kunst eine Rolle. Denken wir an Bühnenbild, da spielt Kostümbild eine Rolle, da spielt die Sprache eine Rolle, da spielt eben das Theaterspiel eine Rolle. Also das heißt, es ist eine so vielfältige, spannende Geschichte, dass sich auch jeder darin wiederfinden kann. Es ist ja auch insofern ein wundervolles Metier, weil ich eben nicht mal unbedingt schauspielerische Begabung brauche, um an einem Theater mitzuwirken. Ja, ich kann mir ja meine Rolle im Theater finden. Und also insofern würde ich das immer befördern und unterstützen. Und wie gesagt, unsere Zuschauerzahlen zeigen auch, dass und oft auch im ländlichen Raum, also da, wo es kulturell eben nicht so üppig ist, dass diese Theaterinszenierungen und Aufführungen gern und viel angenommen werden, so sie denn geboten werden.
Wir haben jetzt über sehr viel geredet, was schon im Report drinsteht, aber auch darüber hinaus. Ich würde aber trotzdem abschließend Sie nochmal fragen wollen, ob es irgendwas gibt, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema gerne noch loswerden möchten.
Na, wo ich vielleicht nochmal einen besonderen Augenmerk drauf legen würde, wäre darauf hinzuweisen, dass eben diese freien Theater in Thüringen, was wie gesagt ganz vielfältige Formen beinhalten kann, sich sehr stark in Richtung Kinder, Jugendliche, kulturelle Bildung wenden. Das heißt, die zusätzlichen Angebote, die diese Einrichtungen oder Gruppen vor Ort, das sind meistens regionale Angebote natürlich, vorhalten, die sind enorm. Also das heißt, es beschränkt sich eben nicht nur darauf, dass sozusagen eine Gruppe für sich Theater spielt und ein Publikum gewinnt, sondern es werden ja Kinder und Jugendliche für Kultur, Theater interessiert. Und dafür sprechen eben auch, dass 60% der Mitglieder in diesem Verein Kinder und Jugendliche unter 24 Jahren sind. Und dass zum Beispiel die Nutzer der Kurse und Angebote, die eben außerhalb der Inszenierungsarbeit dieser Theater passieren, auch weit über 80% im Bereich von Kindern und Jugendlichen wirken. Also das heißt, das finde ich sehr bemerkenswert und das macht eben auch nochmal deutlich, wie aus meiner Sicht zukunftsorientiert die freie Szene in Thüringen ist und wie erfolgreich, weil wir diese oft beklagten Nachwuchsprobleme im Grunde nicht haben.
Sagt Matthias Bayer, er ist der Geschäftsführer des Thüringer Theaterverbands und ich sprach mit ihm über den kürzlich erschienenen Report zur freien Theaterszene in Thüringen. Herr Bayer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke auch zu der frühen Stunde.
Und wer sich genauere Einsichten in diesen Report wünscht, dem sei empfohlen, sich das Papier online anzuschauen. Das ist da kostenlos möglich und den entsprechenden Link dorthin werde ich in wenigen Augenblicken auf der Homepage von Radio Frei posten.